Herzlich willkommen, hier ist Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Und hier kommen die zwei Gastgeber, die sich eine ganz große Leidenschaft teilen, Elektromobilität.
Powered by Hankook.
Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Heute nehmen wir euch mit hinter die Kulissen eines Themas, das jeder E-Autofahrer und jede E-Autofahrerin kennt. Doch nur wenige im Detail verstehen oder auch ja den Blick hinter diese Kulissen eben haben. Denn es geht um den Bau von Ladeparks, sogar auch Schnellladeparks hier in unserem Fall. Und von der ersten Idee über die Genehmigung und Bau bis hin zu dem Moment, wenn dann endlich die erste Kilowattstunde durch die Ladesäule und durchs Ladekabel ins Auto fließen, vergehen oft Monate, mindestens Jahre wahrscheinlich nicht. Dazu kann unser Gast gleich noch mehr erzählen. Aber ja, das kann sich natürlich vielleicht auch mal ein bisschen ziehen, denn wir sind ja hier im Bürokratieland. Warum das so ist und welche Hindernisse es gibt und wie große Betreiber, sogenannte CPOs, also Charge Point Operator, ihre Projekte tatsächlich umsetzen, darüber sprechen wir dann heute mit jemandem, der es ganz genau weiß. Und das ist der liebe Beri, genau, Berislav Keresovic, Geschäftsführer der Belektro GmbH und Experte für Elektromobilität und Innovation.
Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos.
Ja, lieber Beri, schön, dass du heute hier bist bei uns im Podcast. Stell dich doch bitte mal ganz kurz vor und erzähl uns ein bisschen was über dich persönlich, wie du zur E-Mobilität gekommen bist, zu diesem spannenden Job und welchen Weg Belektro in den letzten Jahren genommen hat.
Sehr gerne. Danke, Jörg, erstmal, dass ich hier sein darf. Natürlich Ben auch. Ja, zu meiner Wenigkeit gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe mit Startec angefangen, komme aus dem Brücken- und Tunnelbau, bin dann irgendwie vor 6,5 Jahren in die E-Mobilität gewandert, durfte zweimal den Teamleiter spielen in zwei unterschiedlichen Unternehmen und habe mich dann ungefähr vor 3, 3,5 Jahren in die Selbstständigkeit beziehungsweise ins Unternehmertum gewagt. Angefangen mit Planung, übergegangen zu Tiefbau, Elektro. Ganz kurz vielleicht, mein Name ist Berislav Keresovic, müsst ihr euch merken, ist super komplex. Ihr könnt mich einfach Bero nennen und tatsächlich vielleicht ganz kurz für die Zuhörer, hallo erstmal alle zusammen. Das ist mein erster Podcast, deswegen verzeiht mir ein paar Sprechfehler. Ich bin leicht nervös, ich denke, ihr könnt mich alle verstehen an der Stelle und ja, ich freue mich einfach hier zu sein.
Super sympathischer Einstieg, vielen, vielen Dank dafür. Ja, dann Bero, dann erzähl doch mal, wenn ein neuer Schnellladepark entstehen soll, wie beginnt so ein Projekt ganz konkret? Plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Sehr, sehr gerne. Ich versuche so ein bisschen nicht zu fachlich zu machen, einfach damit es auch für die Zuhörer ein bisschen greifbarer ist, auch nicht zu langweilig. Deswegen, also ich kann es einmal in so eine grobe Spalte aufteilen und einmal in so wirklich detailliert. Ich weiß nicht, wie interessant das Detaillierte ist, aber grob gesagt, es kommt ein Kunde, genauer gesagt meistens ein CPO. Für die Zuhörer, die nicht wissen, was ein CPO ist, das ist ein Charge Point Operator, das heißt, das ist ein Betreiber von Ladeinfrastruktur. Sein Ziel ist es natürlich, irgendwo Strom zu verkaufen. Das heißt, er hat Geld, der muss dieses Geld irgendwo investieren und als neue Investitionsmöglichkeiten kommen halt Ladesäulen ganz gut. Und das heißt, der kommt zu mir und sagt, ey Berro, wir haben zu viel Geld, wir müssen irgendwo mit dem Geld hin, wir haben hier noch im Bestfall noch ein Grundstück oder natürlich, da gehört auch Grundstücksakquise dazu, da gibt es auch noch ein paar andere Spezialisten wie Ladeplan zum Beispiel. Auf jeden Fall, ja, und dann fährt man dahin zu dem Grundstück, überlegt sich, wo man den Netzanschluss herzieht, beziehungsweise erstmal allgemein das Setup, was würde Sinn ergeben bei einem Baumarkt, ob Mittelspannung, Niederspannung und je nachdem dann auch natürlich, wie stark bemessen dann die Ladeinfrastruktur, beziehungsweise die Ladesäulen selber sind. Ja, und dann geht's ganz klassisch von den Leistungsphasen in der Planung, also quasi von der Vorplanung, Entwurfsplanung, also quasi am Ende hat man einen fertigen Plan. Den nennt man Ausführungsplan. Aus dem muss alles hervorgehen, bis ins kleinste Detail, wie so ein Ladepark gebaut wird. Wenn man diesen Plan dann hat, dann macht man daraus ein Mengengerüst, quasi man füllt eine Excel-Datei aus, wie viel Material braucht man, wie viel Dienstleistung braucht man, packt Preise an die jeweiligen Positionen ran, bietet das Ganze als Angebot beim Kunden an und dann geht das Ganze in den Bau. Und ab da an ist die Planung eigentlich sozusagen fertig. Wie gesagt, super kurz gefasst. Ist ganz, ganz viel mehr als als gedacht, aber auf jeden Fall, ja genau, und dann geht's in den Bau. Den Bau kann man aufteilen an meinen Tiefbau und Elektromontage. Der Tiefbau besteht darin, quasi die ganzen Kabelgräben herzustellen, alles aufzubuddeln, Kabel rein und dann am Ende schließt man alles an die Ladesäulen an, an die Trafostation und drückt drei Hebel hoch, das nennt sich in Betriebnahme und dann läuft das Ding und ist unter Spannung. Das war aber in super kurz gefasst.
Ja, cool. Und kannst du so sagen, gibt es da so einen Mittelwert, so einen Durchschnittswert, wie lange so ein Prozess von der Planung bis zur Eröffnung dauert? Gibt es da vielleicht auch ganz spannend, gibt es auch riesen Ausreißer?
Ja, also definitiv. Also in der Vergangenheit, ich denke mal, wir haben jetzt schon so um die 1500 Standorte durchgeplant. Und da kommen halt natürlich immer wieder Ausreißer, wie beispielsweise, wir hatten ein Projekt in Potsdam, da hat nur der Bauantrag bei den Behörden hat 1,5 Jahre gedauert. Also das tut halt weh, wenn du nur auf den Bauantrag wartest, alles andere steht ready, man hat Bock zu bauen, man will Ladeinfrastruktur vorantreiben und das Behördliche, ja, steht einem dann im Wege. Aber nochmal ganz kurz zu deiner Frage, sorry. Ja, im Schnitt hätte ich gesagt, so von Planung zur Umsetzung so ein halbes Jahr mindestens, vergeht meistens, bis hin zu einem Dreivierteljahr so im Schnitt. Klar gibt es manche Projekte, die gehen auch super fix. Also der Bau selber dauert maximal einen Monat. Die Planung, die sich öfters länger zieht. Besonders, da gibt es so zwei Knackpunkte. Das ist einmal der VNB. Für die, die nicht wissen, was ein VNB ist, das sind die Verteilnetzbetreiber. Das sind quasi, die uns zum Standort den Strom liefern oder den Strom übergeben. Die brauchen halt wirklich super lange und ich bin da immer auch viel auf Messen unterwegs und dieses Thema hört man halt immer wieder. Es ist quasi, man hat halt irgendwie 850 VNBs in ganz Deutschland. Jeder kocht seine eigene Suppe, hat seine eigenen THBs, seine technischen Anschlussbedingungen und bis man so einen Netzanschluss bekommt, kann es halt auch mal ein Jahr dauern. Im Bestfall bekommt man dann überhaupt einen oder man bekommt eine Absage. Und dann steht man da, hat halt schon vorgeplant, überlegt, Gespräche geführt, Pachtverträge unterschrieben, Bestattungsverträge und. Ja, und dann am Ende eigentlich für nichts. Aber genau, einmal Showstopper VNB und das zweite ist, wie schon gesagt, Behörden, Bauanträge, sobald man einen Bauantrag braucht. Und da kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es gibt halt auch einige Behörden, die sich jetzt mal rantrauen, ein bisschen die Bürokratie aus der Welt zu schaffen, wie Baden-Württemberg. Die haben einfach eingeführt jetzt so eine neue Regelung. Irgendwie, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Zeit war, aber wenn man innerhalb, glaube ich, von 8 oder 12 Wochen keine Antwort bekommt, wird der Bauantrag direkt genehmigt. Also man kann direkt losstarten und das ist eine coole Sache, weil meistens antworten die Behörden sowieso nicht. Und dann, wenn sie nicht antworten, dann kann man halt direkt loslegen.
Ja, das ist interessant. Das heißt, es entstehen wahrscheinlich nur ganz viele Ladeparks oder die kommen demnächst. Also wenn ich jetzt heute gucke, wahrscheinlich im halben Jahr gibt es hier und da Ladeparks, die einfach schon alle geplant sind. Die sind einfach noch nicht da, weil es vor allem mal wieder so ein bisschen an der Bürokratie liegt. Aber Baden-Württemberg, ganz klar, die hören natürlich alle den Bytes and Batteries Podcast. Und da haben wir natürlich ein bisschen umgedacht und deswegen geht es da wahrscheinlich jetzt auch richtig voran.
Ich bin mir sicher, du bist mit für die 3 Monate verantwortlich, die jetzt als Obergrenze für Bauanträge mitstehen. Genau vor dem Hintergrund.
Ja, wahrscheinlich. Also ich meine, so viele Behördengänge, die wir hatten, so viele Diskussionen und ich hoffe, also man sieht es ja auch immer wieder auf Messen, die Leute diskutieren. Tatsächlich diskutieren wir schon seit 4, 5 Jahren darüber oder seit Anbeginn der Zeit und es dauert halt auch einfach. Ich glaube, ehrlicherweise, das ist ein bisschen viel tiefer. Es liegt vielleicht daran, weil Deutschland haben wir ja super Prozesse hier geschaffen, super Bürokratie aufgebaut und jetzt die Digitalisierung, dieses ganze Umswitchen, ich glaube, das ist das, was so extrem lange dauert im Vergleich zu Ländern jetzt aus dem Osten, die quasi das Land sozusagen neu aufbauen und die können halt direkt alles vernünftig machen, also direkt die Digitalisierung mit einbeziehen. Bei uns, ich glaube, dieser Wechsel, dieser Wandel, das ist so das Komplexe hinter dem Ganzen.
Also ich glaube generell, alles was Bürokratie angeht, ist mit Sicherheit ein größeres Hindernis bei sämtlichen Projekten in deinem Bereich. Gibt es auch technische Herausforderungen, bei denen du sagst, das ist bei Ladeparks besonders relevant und da kommt es häufiger zu Hindernissen?
Tatsächlich technisch würde ich jetzt gar nicht sagen, weil bei uns auch die DC-Projekte, also DC heißt Gleichstromprojekte, Direct Current, für die lieben Zuhörer, Vielleicht ganz kurz an der Stelle einmal, sorry nochmal für mein rollendes R an die Zuhörer. Ich hoffe, ihr kommt damit zurecht. Auf jeden Fall technisch gesehen, glaube ich, ist gar nicht so das Thema, weil die Ladeinfrastruktur ist meistens schon überdimensioniert. Wir können gar nicht so schnell laden, wie wir quasi Leistung zur Verfügung haben. Das heißt eigentlich ja irgendwo doch, die Autos, die sind halt so ein bisschen begrenzt, was das angeht. Ich denke, die nächsten Jahre kommt dann auch gut was auf uns zu, was auch Ladegeschwindigkeiten beschleunigt. Genau. Aber wie gesagt, so, ich sehe es halt wirklich eher organisatorisch.
Super. Und sag mir mal noch ganz kurz, weil das kann ich überhaupt nicht einschätzen, welche Größe an Ladeparks forciert ihr denn? Also wo möchtet ihr denn hin? Was baut ihr momentan?
Also bei uns ist es, wir bauen eigentlich alles von kleinen AC-Boxen. Also AC sind Wechselstromboxen, die sind meistens 11 kW oder 22 kW. Bis hin, jetzt habe ich schon gehört, gibt es 44 kW Wallboxen. Quasi von ganz klein bis ganz groß, bis riesigen Ladeparks. Greenfield heißt, da sind auch keine Parkplätze oder irgendwas, du hast einfach nur eine grüne Fläche, buddelst alles um, legst alles neu von Entwässerung zu Kabeln. Ja, also ist eigentlich keine Begrenzung. Also wir machen auch Dächer mit. Für uns ist das jetzt nicht viel, viel mehr Aufwand. Also wenn wir schon mal da sind und buddeln, dann können wir halt auch wirklich ganz groß buddeln. Also da sind wir auf jeden Fall nicht begrenzt.
Super, das heißt, ihr projektiert nicht nur, sondern führt auch tatsächlich alles dann bis zum Ende aus.
Richtig, richtig. Also wir sind auch ein eingetragener Elektrofachbetrieb. Man muss aber wirklich ganz offen mit offenen Karten spielen. Ich bin großer Fan von Transparenz. Es ist allgemein so im Geschäft, dass teilweise machen wir Tiefbau mit, aber Tiefbau outsourcen die meisten. Also das ist so, du hast halt einfach irgendwo einen Tiefbau, der kann das günstiger, der kann das besser als du. Auch Thema Fahrbahnmarkierungen. Da gibt's halt einfach welche auf dem Markt. Liebe Grüße gehen raus an Fahrmark, an Dustin Prinz. Da können halt Leute das einfach deutlich besser. Die machen das seit 10, 15 Jahren jeden Tag nur das und das sind einfach Vollprofis. Wir haben es selber auch mal versucht mit Fahrbahnmarkierung. Da gescheitert.
Ja, das macht natürlich dann Sinn, wenn man da sein Netzwerk hat. Das habt ihr ja, das hört man ja schon raus. Da gehen schon die Grüße raus. Da könntest du wahrscheinlich noch etliche mehr grüßen. Ist natürlich super, wenn man dann jemanden anspricht und der sagt, hey, alles aus einer Hand und das, was eben nicht von uns kommt, da gibt's so ein paar Profis. Wir können es auch, aber das geben wir an die. Aber ja, so one face to the customer. Man spricht euch an und ihr regelt, Belektro regelt quasi. Ihr habt ja bei Belektro bereits viele Ladeparks gebaut, auch mehr, als ich jetzt tatsächlich schon dachte und habt da ja über 1000 Ladeparks realisiert oder auch Projekte, nenne ich es mal, unter anderem auch für Elektra. Und Elektra ist ja ein super spannender CPO, den viele beobachten, der jetzt gerade auch so in den deutschen Raum kommt, sind aus Frankreich. Und ja, ich habe dann neulich versucht, meinen Ladepunkt anzusteuern, um endlich mal bei Elektra zu laden und habe es nicht geschafft, denn ich habe mich tatsächlich im Navi einfach verklickt und stand dann mitten in Straßburg mit meiner Frau und wollte extra dahin einen Riesenumweg von einer Dreiviertelstunde und die war total genervt, dass ich so zu diesem einen Ladepark unbedingt hin wollte und so weiter und so fort. Kleine Side-Geschichten, man muss mal schon richtig klicken, selbst als erfahrener E-Autofahrer. Was ich gerne mal von dir wissen würde, Beri, nach welchen Kriterien entscheiden denn eigentlich Betreiber, mit wem sie Projekte umsetzen? Also gibt's da feste Partner? Gibt's da jedes Mal eine Ausschreibung, die dann irgendwie Pflicht ist, dass man sowas ausschreiben muss ab einer gewissen Projektgröße und so weiter und so fort? Referenzen? Ich weiß nicht. Plauder doch gerne mal aus dem Nähkästchen, soweit du das darfst.
Ja, sehr gerne, selbstverständlich. Also erstmal vielleicht kurz zu Elektra. Super, super spannender CPO. Also ich bin so dankbar, dass ich mit Paul und Theresa und allen, die da mit im Boot sind, zusammenarbeiten darf. Die machen was anders als alle anderen. Sie versuchen dem, der da lädt, so eine besondere User Experience halt mitzugeben. Also alles schön. Also wirklich, es ist mal was anderes und irgendwo der Erfolg gibt ihnen recht. Also sie sind ja extrem am Expandieren von Frankreich zu den meisten anderen Ländern in Europa. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit sie da fortgeschritten sind. Aber kurz dazu, aber jetzt eigentlich zu deiner Frage, ja, wie kommt man eigentlich dazu, mit solchen CPOs zusammenzuarbeiten? Es ist so eine Mischung aus vielen Dingen. Ich hatte einmal gesagt, Erfahrung, natürlich Referenzen, jetzt besonders am Anfang, wo Erfahrung und Referenzen halt jetzt nicht bei Elektra, aber ganz am Anfang, wo wir gestartet haben, gab es das ja alles noch nicht so wirklich. Das war wirklich ein nicht hart umkämpfter Markt, aber es war wirklich schwer, an Kunden ranzukommen. Man musste sich halt erstmal wirklich beweisen. Und dann, wenn man sich einmal bewiesen hat, dann ist halt Verlässlichkeit und irgendwo Preis-Leistung, Partnerschaft, Transparenz, das ist so das Maß aller Dinge. Also es bringt auch nichts, wenn ich dem Kunden erzähle, wir schaffen dieses Jahr 30 Projekte für dich und am Ende machen wir 2 und er ärgert sich, dann bin ich lieber so fair und dann gehe ich wirklich offen da rein. Aber ja, so wie vieles im Leben, irgendwo ist es dann doch die Qualität und der Preis, der das Ganze entscheidet. Und wir haben auch noch nie an einer Ausschreibung teilgenommen, an der öffentlichen. Natürlich langsam überlegen wir, ob das irgendwo Sinn macht, aber es ist halt einfach, wir haben unseren Job gemacht, die Leute waren zufrieden damit, hat sich rumgesprochen, sind auf uns zugekommen, Mund-zu-Mund-Propaganda halt. Ne?
Jetzt lass uns noch mal ein bisschen an deine Expertise, die du jetzt gesammelt hast, in den letzten Projekten mit teilhaben. Erzähl mal, welche Trends siehst du denn beim Bau von Ladeparks in den nächsten Jahren? Was passiert technisch, organisatorisch oder auch gesellschaftlich?
Ja, also ich sag mal, technisch, da sind wir schon recht weit entwickelt. Aber organisatorisch, da würde ich sagen, ja, wir müssen halt auf jeden Fall an unserer Bürokratie arbeiten. Ich denke, das wird viele, viele Jahre benötigen, aber da werden wir auf jeden Fall hinkommen. Ja, gesellschaftlich, da könnten wir jetzt wirklich nur darüber eigentlich einen Podcast führen tatsächlich. Es ist so, ich habe mich wirklich mit vielen Leuten unterhalten, auch mit jetzt auf der ICNC, also in Berlin auf einer E-Mobilitätsmesse, habe ich mit einem sehr spannenden Mann geredet, der lebt in China und er hat mir so ein bisschen berichtet, wie so die Gesellschaft in China ist. Also ich selber, ehrlicherweise, ich kann nicht so gut es bewerten, weil ich halt mein ganzes Leben lang in Deutschland lebe und hier super happy eigentlich bin. Und das Einzige, was ich sehe, dass wenn ich irgendwo hinkomme und den Leuten Ladesäulen quasi jetzt nicht verkaufen, weil meistens komme ich ja schon hin und das ist alles schon besprochen und ich komme ja nur zum Planen eigentlich und zum Bauen. Ich treffe so oft auf Negativität, also die Leute haben mich auch schon vom Hof gejagt, also kann man sich gar nicht vorstellen. Ist jetzt schon ein bisschen länger her, tatsächlich. Ich war einmal in Bamberg, war das, auf einer Begehung, lief da über einen Parkplatz und da wollte sich wirklich einer, der wollte, dass ich die Fotos lösche. Und ich habe halt sein Auto mit aufgenommen mit der Begehung. Da habe ich ihm gesagt, das ist ein halb öffentlicher Parkplatz. Und dann wollte er mich halt zusammenschlagen. Also solche Fälle gibt es halt auch. Also ganz krasse Sachen erlebt, auch in Chemnitz? Da war ich in so einem Markt, also das ist so ein Einkaufscenter und da habe ich mit dem Chef des Einkaufscenters quasi geredet. Da habe ich ihm gesagt, ja, ich bin hier und ich möchte Ladesäulen für Sie planen und aufbauen. Da hat er zu mir gesagt, ja, so einen Scheiß wollen wir hier gar nicht haben, können Sie direkt wieder gehen. Und also so, das ist halt so, was ich halt aus meiner Erfahrung sagen kann, die Akzeptanz ist für neue Technologien noch nicht so hoch. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob wir halt als Deutschland einfach sehr konservativ eingestellt sind. In China ist es, also zumindest das, was mir gesagt wird, ist es so ein bisschen anders, weil die Leute, die freuen sich auf neue Technologie. Sie wissen, neue Technologie bringt Fortschritt, wirtschaftliche Stabilität mit sich und deswegen arbeitet man da als Gesellschaft zusammen, das ganze Ding voranzutreiben. Ist natürlich auch nochmal einfacher, jetzt nochmal zum China-Deutschland-Vergleich. Ich glaube, es ist ein bisschen einfacher, Technologie voranzutreiben, wenn man in einer Diktatur ist. Da machst du Ziele, in 100 Jahren soll das so und so aussehen und da arbeiten wir jetzt alle zusammen. Ob du willst oder nicht, wir ziehen das jetzt durch. Während wir in Deutschland halt immer in 4-Jahres-Perioden halt denken. Ja. Das ist halt, ja, hat halt alles Vor- und Nachteile, ne?
Ja, absolut. Ja, das stimmt schon. Also das haben wir, glaube ich, auch schon häufiger erlebt. Also du sprichst mit Leuten, die sind vielleicht ganz sympathisch und dann kommt das Thema E-Mobilität auch im Jahr 2025 und dann hat natürlich jeder seine Meinung. Entweder, da trennt sich ja oft so ein bisschen auch dann die Spreu vom Weizen, dass du weißt, oh, jemand, dem ist, sage ich mal, Nachhaltigkeit egal oder er glaubt nicht an den Klimawandel. Und da fängt es ja an, obwohl du dir persönlich sympathisch bist und da mittlerweile bleibe ich da auch cool und sage, okay, gut, akzeptiere die Meinung so und versucht auch niemanden mehr zu belehren. Das habe ich natürlich irgendwie früher ganz anders gemacht oder wir hier. Aber ja, da trifft man noch, wie du gesagt hast, bis zu wirklich Leuten, die da wirklich hardcore unterwegs sind. Also auf jeden Fall sehr kontrovers immer noch und löst noch ganz viel aus, obwohl das ja, glaube ich, so vom Stand der Wissenschaft her mittlerweile alles gegessen ist. Du, jetzt habe ich noch eine Frage und zwar, Ben und ich sind ja eher so im Bereich, sage ich mal, Marketing, Wirtschaft unterwegs und KI wird natürlich kommen. KI ist ein Thema, alle reden drüber, auch wir natürlich jetzt hier immer mehr. Und wir glauben nicht, dass es ein Trend ist, sondern das wird natürlich die ganze Branche verändern. Und ich denke immer bei meinen Kids, hey, macht wieder Opa einen handwerklichen Beruf, geht da rein, denn genau, vielleicht kennt ihr das ja so ein bisschen, diesen lustige Bauplakat, wo irgendwo an einem riesen Gebäude stand, ChatGPT, finish this building. Da brauchst du halt noch dann doch irgendwie Manpower und dann sagt man vielleicht sind da die Jobs sicher und man kann sich auch super gute Handwerksbetriebe aufbauen, die ja wirklich auch lukrativ sind und wo man sich selbst auch verwirklichen kann. Und jetzt ist meine Frage, ich glaube aber natürlich, dass auch da KI wahrscheinlich einen Einfluss hat. Ist es jetzt schon so, gerade bei der Planung, dass ihr jetzt KI immer mehr einsetzt oder nutzt, kommt es, gibt es da spezielle Tools oder ist es noch gar kein Thema?
Also tatsächlich, was so Planung angeht, eher weniger. Also ganz offen ehrlich, ab und zu, wenn ich mal eine Mail schreibe, klar, ChatGPT offen, Copy-Paste rein. Aber in der Planung ist es halt wirklich schwierig. Man muss vor Ort hinfahren. Es kann halt ChatGPT, der kann dir vielleicht eine Checkliste bauen, aber du musst dahin, du musst mit der Erfahrung, die du hast, musst du diesen Standort bewerten, planen, wo baust du das Ganze hin, kurze Kabelwege, wirtschaftlich denken. Also das trifft sehr viel auf einmal zu, die du da mitbringen musst. Aber jetzt zu KI allgemein. Also ich persönlich, ich habe mich so ein bisschen dran gewöhnt, aber ich finde es immer noch tagtäglich krass. Also besonders, wenn ich so überlege an meinen Vater, jetzt so ein bisschen persönlich zu werden. Mein Vater ist 1945er Baujahr, das heißt, der ist jetzt 80. Der ist ein alter Mann, der ist irgendwo in Serbien auf dem Dorf groß geworden, hatte keinen Strom, ist auf Pferden geritten. Also das ist völlig, völlig wahnsinnig. Also hat nicht mal ein Fahrrad gesehen. Und dann irgendwie ein paar Jahre später, Fahrrad, Auto, auf einmal hält er diese riesigen Telefone am Ohr und davon kommen wir zu kleinen Telefonen, zum Internet und jetzt sind wir bei KI und KI ist für mich auch so irgendwo, das wird die Menschheit, glaube ich, richtig, richtig krass beschleunigen technologisch, weil er hat ja quasi gebündeltes Wissen von uns allen, wie gut er momentan noch ist, sei mal dahingestellt. Ich meine, wir sind jetzt bei ChatGPT-5 schon angekommen, ich denke, da ist noch viel Spielraum nach oben. Wir sind ja auch quasi in Anführungszeichen erst am Anfang der Technologie, so wie bei der Elektromobilität. Damals, wo das erste Auto kam, haben die Leute auch gesagt, ah, mein Pferd, das ist besser als das Auto. Das ist so, man ist halt erstmal gewöhnt an andere Dinge und ich denke, ChatGPT wird uns wirklich, ja, vielleicht kann man es jetzt nicht so sagen, aber vielleicht sogar exponentiell voranbringen. Also jetzt die nächste Zeit, da wird richtig, richtig viel noch auf uns zukommen.
Ja, danke für die Einschätzung und auch die Einblicke. Das ist natürlich spannend und ich denke wahrscheinlich, dass auch gerade so im handwerklichen Bereich wahrscheinlich immer mehr kommt. Vielleicht auch, sage ich mal, sogar, ich nenne es mal jetzt Werkzeuge, Hardware-Tools, die irgendwie dann KI ja in einem Werkzeug drin haben, das Ding erleichtert werden. Ich meine, du vermisst ja heute auch nicht mehr alles. Du nimmst Laser und Sonstiges und dass du vielleicht Dinge hinstellst, die automatisch alles vermessen. Wir hatten ja gerade in einem der letzten Podcasts auch das Thema Drohnen und Kartografierung automatisch von Riesenflächen. Also da passiert ja so viel und irgendwie kommt ja alles zusammen. Ich hatte nämlich gerade das Buch The Coming Wave gelesen von einem der DeepMind-Gründer unter anderem und super, super, super spannend, was da kommt, auch irgendwie beängstigend. Aber es kommt halt und ich bin da auch mal so ein bisschen hin und her gerissen, aber man kann sich dem nicht entziehen. Und schauen wir mal, was es mit der E-Mobilität macht. Also es hat ja auch viele positive Einflüsse. Genau, also haben wir heute alles mitgenommen. Jetzt noch ein Thema. Wenn jemand sich jetzt für deine Branche interessiert und möchte oder vielleicht auch in deine Richtung unterwegs ist, wie kommt man denn da eigentlich nochmal in die E-Mobilität rein? Weil du bist ja und ihr seid ja mit Belektro schon voll fokussiert. Oder habe ich das falsch verstanden? Macht ihr noch andere Projekte? Nee, oder ihr seid wirklich voll eigentlich größtenteils drin in unserer Branche E-Mobilität?
Definitiv. Also wir sind da eigentlich wirklich sehr, sehr stark vertreten. Wir haben gezielt ein paar Dinge, auf die wir, ja, sag ich mal, auch keine Lust haben oder uns einfach. Ja, man muss sich halt auf ein paar Sachen fokussieren, sonst, wenn man zu viele Dinge gleichzeitig macht, dann wird das aus allem nichts. Ich bin irgendwo vielleicht auch ein bisschen autistisch geprägt, ich kann immer nur eine Sache gleichzeitig, aber wenn ich eine Sache mache, dann mache ich die halt auch vernünftig. Deswegen, bei uns ist Fokus auf Dienstleistungen, wenig auf Backend oder auch auf Billing, also solche Themen, das ist für uns super uninteressant. Wie man in die E-Mobilität kommt, also ihr könnt euch gerne bei mir bewerben. Nein, aber overall, wie man da reinkommt, ich denke, boah, schwierig, ehrlicherweise. Bei mir war es halt tatsächlich, dadurch, dass ich halt aus der Statik komme, Brückentunnel gemacht habe halt immer irgendwas mit dem Bau und mit Planung zu tun gehabt, habe damals schon 6 Zeichner geleitet für die Umsetzung von Brücken. Super langweiliges Thema für mich. Allgemeine Statik, Gott sei Dank bin ich da raus. Jetzt noch mal kurz zu deiner Frage. Ich glaube, ich bin wieder super abgedriftet. Also das kann ich ganz gut.
Das macht nichts, das macht nichts. Aber Brücken, muss man auch sagen, sehr verantwortungsvoll. Wer mal Brücken gebaut hat, dem traut man, glaube ich, Ladepacks zu. Das heißt, du bist, sagen wir mal, so einfach so reingerutscht, so ein bisschen Interesse gehabt und hast die Projekte gesehen. Und viele rutschen, glaube ich, gerade noch so rein, weil sich ja der Markt oder die Industrie ja in den letzten Jahren super entwickelt hat und entwickelt sich jetzt, da kommt noch viel mehr, abhängig vom politischen Willen. Aber das heißt, du bist einfach so reingeschlittert, sage ich mal, hattest so das Interesse immer.
Richtig, also ich hatte auf jeden Fall, ich hatte mega Lust, irgendwas Innovatives zu machen. Also ich hatte keinen Bock, mein ganzes Leben lang Brücken zu machen. Also für, klar, jedem das seine. Aber ich wollte irgendwie so ein bisschen auch Deutschland voranbringen, auch ein bisschen so an der Zukunft basteln. Mein Ziel, weil damals gab es noch gar keine E-Mobilität, also nicht so wirklich. Klar, gab es schon die ersten AC-Boxen, ihr wisst, was ich meine, aber noch nicht so in dem Rollout, in dem wir uns gerade befinden. Mein Ziel war eigentlich Windräder. Also ich wollte eigentlich in Windräder rein, Windparks bauen, das war so meine Idee. Sag niemals nie, kann immer noch passieren. Aber ja, und dann kam E-Mobilität und wirklich super spannendes Thema. Also ist halt die Zukunft in meinen Augen.
Ja, cool, nee, das beantwortet auf jeden Fall gut die Frage. So, man rutscht ja doch irgendwie rein, aber man hat jetzt auch bei dir gemerkt, so Innovation, neue Technologie, erneuerbare Energien, egal in welchem Bereich, interessant. Und ja, das teilen ja eben viele. Das teilen wir, glaube ich, alle drei hier. Und irgendwie hat man es ja dann, ist es nicht nur Beruf, sondern ein bisschen auch Beruf, wo man möchte was voranbringen. Und das eint so ein bisschen die Branche. Ja, Barry, super spannendes Gespräch.
Sorry, eine Frage von meiner Seite. Also, damit es nicht ganz Monolog von meiner, wie war es denn bei euch? Also, wie kamt ihr in die E-Mobilität rein?
Ich fange einfach mal an. Bei mir war es tatsächlich der Podcast. Und der Podcast ist natürlich dadurch entstanden, dass ich zwei andere Podcasts gehört habe. Da gab es einmal Electrify BW und der zweite, den kenne ich, mir fällt gerade der Name nicht, eine Katastrophe, der bekannteste und der erste. Wir haben uns auch kennengelernt. Oh Gott, sie werden mich aufhängen. Wir haben uns auch persönlich getroffen. Das heißt, ich war da totaler Fan und habe das immer angehört und fand es spannend. Dann habe ich natürlich die Autos ausprobiert, bin eine Renault Zoe gefahren, irgendwann BMW i3 und ja, und dann war es für mich geschehen. Und dann hab ich gedacht, mach doch mal selber den Podcast. Und weil du keine Ahnung hast, machst doch wie jetzt, mache ich jetzt immer noch nach 7 Jahren mit dem Ben zusammen, auch mit dem Simon öfter mal interview doch einfach Leute, die davon eine Ahnung haben und dann kriegst du auch selber Ahnung. Das hat funktioniert.
Smart.
Ja, und ich ergänze nur ganz kurz, ich hatte jemand sehr charismatischen bei mir im Team, der dann seinen ersten BMW i3 damals bekommen hat und ich war sehr unsicher, was Elektromobilität mit anging. Und als diese charismatische Person dann sein i3 hier vor der Tür geparkt hatte, mich hat damit fahren lassen, habe ich damals zu Jörg gesagt, den will ich auch und hatte 2 Wochen später meinen hier stehen.
Geil.
Und das waren meine ersten Gehversuche. Und die Technologie hintendran macht Spaß. Wir sind weiterhin begeistert beide und bleiben deswegen dem Thema seitdem treu.
Sehr stark, aber vielleicht kurz da anzuschließen. Also was ich auch glaube, was dein Kollege da richtig gemacht hat, der hat dir die E-Mobilität näher gebracht. Das ist so ein bisschen das Problem. Man redet halt nicht so viel darüber und man erklärt das den Leuten nicht, dass es vielleicht besser ist. Also für mich ist es klar, weil ich bin da ja tief drin, technisch halt auch. Ich weiß, wir können aus Sonne Strom machen, packen das ins Auto und dann damit können wir fahren. Aber wir müssen das so ein bisschen der breiten Masse noch ein bisschen näher bringen. Also vielleicht sollten wir mal wirklich von Ort zu Ort und die Leute einfach mal ein E-Auto fahren lassen. Dann verlieren sie da auch ihre Angst. Aber ich habe auch wirklich auch mit einer Geschäftsführerin geredet, die meinte, ich setze mich doch in kein E-Auto wegen den EMV-Strahlungen und also alles schon gehört.
Ja, ja, es gibt ja viel, aber genau, einfach mal reinsetzen, mal fahren. Beim Laden muss man manchmal noch so ein bisschen begleiten, sicher nicht AC, aber DC. Einmal gemacht, dann läuft die Sache und einfach ist es wirklich das mal reinsetzen, fahren, der Fahrspaß und irgendwie packt es einen dann von ganz alleine, hast du schön gesagt.
Super, danke Jungs, danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, folgt Barry hier nochmal auf LinkedIn, natürlich Belektro. Schaut gerne mal vorbei auf seiner Webseite vom Team und ja, wenn ihr demnächst beim Ladepark steht, vielleicht wurde es auch von euch gebaut. Hat
nicht
großen Spaß gemacht. Wir bleiben, bitte?
Nicht unwahrscheinlich,
ja genau. Vor allem bei über 1000 Projekten, also Wahnsinn. Und wir wünschen natürlich euch auch ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft und freuen uns auf viele weitere Projekte, die entstehen.
Danke Jungs, euch nur das Beste. In dem Sinne, schönen Tag euch noch.
Danke, hat Spaß gemacht. Ciao.
Ciao, ciao.
Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos.